Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Wir haben doch kürzlich über Beweise gesprochen. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ich meine, wir hätten es auch nicht mehr geschafft. Aber was wir gar nicht angesprochen haben, ist eine weitere Floskel, die du immer mal wieder hörst, häufig in Serien. Das ist ja ein sehr starkes Indiz.
Das ist zwar kein Beweis, dass das letztes Mal unvollständig war, aber es ist ein starkes Indiz in der Tat. Ja. Man hört ja mal ein reiner Indizienprozess. Ja? Ja, die konnten ihm nichts beweisen und haben ihn nur aufgrund von Indizien verurteilt. Da kann ich nur sagen als Richter, ganz sicher nicht. Denn verurteilen darf ich nur, wenn es bewiesen ist. Aber es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Also ich brauche kein Geständnis, ich muss niemanden auf frischer Tat ertappen, mit dem Messer, dem Blutigen in der Hand. Ja. Es reicht, wenn ich genügend Indizien habe, die mich mittelbar auf die Tatsache schließen lassen. Ja. Also Indiz heißt einfach, das ist ein Hinweis, dass was so und so war. Und ich muss dann konstruieren, muss anderes ausschließen. Und wenn ich aber dann zur vollen richterlichen Überzeugung komme, kann ich verurteilen, ohne dass ich einen einzigen unmittelbaren Beweis habe. Was heißt jetzt volle richterliche Überzeugung? Das heißt, vom Bundesgerichtshof gibt es da so eine schöne Formel, es muss nicht mit absoluter Gewissheit feststehen, aber es muss zu einem solchen Maß feststehen, dass jedem vernünftigen Zweifel Schweigen geboten ist. Genau, ja. Ja, also der BGH, glaube ich, zielt schon auf den Pulitzerpreis. Das wollen die schon mal noch kriegen. Ich muss sozusagen nicht den Live-Mitschnitt des Mordes haben. Aber ich brauche nicht jeder Einlassung eines Täters Glauben schenken, der sagt, da sind plötzlich blaue Männchen erschienen und die haben ein weißes Pulver gestreut und dann war der arme Mann tot. Ja? Sondern wenn keine vernünftige Alternative zu dem mehr übrig bleibt, dass derjenige das war, dann darf ich es für bewiesen halten.
Ja, und was ich ganz interessant finde, das ist nämlich auch wichtig und kam schon öfter zum Tragen. Es reicht nicht, dass der Angeklagte zum Beispiel sagt, okay, ich war's.
Das ist was viele überrascht. Also der Prozess geht nach dem Geständnis weiter. Übrigens, da ist klar der Unterschied Zivilrecht und Strafrecht. Also im Zivilrecht, wo ja die Parteien selber bestimmen, was im Prozess verhandelt wird. Wenn da einer sagt, so war's, dann muss das Gericht sagen, ja, so war's, selbst wenn es absurd ist. Im Strafrecht muss das Gericht überprüfen, ob das Geständnis glaubwürdig ist, ja, ob das plausibel ist. Und im Zweifel muss man nochmal Zeugen hören, um das zu bestätigen. Ja, weil es gibt durchaus Fälle, wo jemand ein falsches Geständnis ablegt, aus einer psychischen Notlage raus. Passiert bei Jugendlichen, wenn sie zu lange unter Druck gesetzt werden manchmal. Mhm. Also habe ich mal einen wirklich krassen Fall miterlebt. Ein paar Jugendliche wollen einen Laden überfallen. Und das Ergebnis ist, die Ladenbesitzerin liegt tot auf dem Boden und die Jugendlichen werden auf der Flucht aufgegriffen mit blutigen Geldscheinen. Werden lang verhört die ganze Nacht, es kommt zum Geständnis und am nächsten Tag widerrufen die das Geständnis. Klar, alle Beteiligten sagen, naja, also bitte Geständnis, die waren in dem Laden, blutige Geldscheine mit dem Blut der Ladenbesitzerin, jetzt reicht es dann mit dem Zweifel. Das wurde dann auch in der Zeitung, im Fernsehen berichtet über den Fall oder im Radio damals. Und kurz vor der Urteilsverkündung hat sich der tatsächliche Täter gemeldet und hat gesagt, ja, er hat die Ladenbesitzerin erschlagen, hat nicht alles Geld mitgenommen und er könnte es aber nicht verantworten, wenn die Jugendlichen jetzt ins Gefängnis kommen. Und das war so ein Fall, das weiß man bei Jugendlichen, wenn der Druck zu groß wird, sagen die manchmal das, was erwartet wird, damit es einfach aufhört. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Deshalb, also Geständnisse müssen überprüft werden.
Von daher finde ich das ganz richtig und wichtig. Und es gibt ja auch die Konstellation, dass ein falsches Geständnis abgelegt wird, um jemanden zu schützen. Oder aus Angst. Gab es auch immer wieder.
Genau. Also von dem her nicht überrascht sein, nach dem Geständnis geht es weiter im Strafrecht. Und wir haben es vorhin schon kurz gehabt, Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Ich darf mit allem, was mir in dem Prozess geboten wird, das darf ich alles verwerten und mir ein Bild machen. Ich muss natürlich dabei rational vorgehen. Also ich darf jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich glaube nur Handwerkern oder ich glaube grundsätzlich nur Männern in blauen Strickwesten oder was weiß ich, Teenager.
Ich glaube grundsätzlich nur Frauen.
Ja, gut, das ist okay. Nee, also, sondern ich muss wirklich das konkrete Beweismittel konkret würdigen und ich muss das in einer rationalen, nachvollziehbaren Weise machen. Ich muss Denkgesetze einhalten. Wenn es irgendwelche Widersprüche gibt, wenn es andere Beweismittel gibt, muss ich mich damit auseinandersetzen. Es ist nicht so, als wenn jetzt 5 Zeugen sagen, ich habe genau gesehen, der Meier war's, und einer sagt, nee, das war nicht der Meier, das war der Schmidt. Ja, dann kann ich durchaus zum Ergebnis kommen, es war der Schmidt. Aber ich muss dann argumentieren, warum ich diesen 5 Zeugen, die sagen, es war der Meier, nicht glaube. Das muss ich irgendwie darlegen. Ja? Das ist nur begrenzt überprüfbar, aber ich muss mich rechtfertigen für meine Auslegung dieser Beweise. Und
da bist du wieder bei Judex non calculat.
Gerade wollte ich es überleiten, aber du sprichst so gern Latein, genau. Oder war es Griechisch?
Ich habe doch meine Schlaubi-Brille auf.
Ja, jetzt sehe ich es. Genau. Das ist im Prinzip eine große zivilisatorische Errungenschaft, dass man nicht abzählt, wie viele sagen das, wobei es früher um die Leumundszeugen ging, nicht um die Inhaltszeugen, sondern dass man sagt, ja, es kann sein, 5 Leute haben es falsch gesehen und einer hat es richtig gesehen. Ja. Und übrigens auch fantastisch, manchmal lohnt es sich so sehr, die Leute selber anzuhören. Also ich hatte einen wunderbaren Fall, Zivilprozess, Verkehrsunfall, und beide, Kläger und Beklagter, tragen vor, direkt nach dem Unfall habe der jeweils andere seine alleinige Schuld an dem Unfall eingestanden. Und dann habe ich die vernommen. Und dann, also es war so ein Begegnungsunfall, fahren parallel Auto und Motorrad streift das Auto. Die Frage war, wer ist schuld?
Das Auto. Und,
ja, am Ende leider nein. Und dann sagt der Autofahrer, ich habe gesagt, ja, wie war das? Sie sagen beide, beide haben hinterher gesagt, Alleinschuld bei mir. Sagt er, ja, das war so. Es hat knallt, wir haben angehalten, sind ausgestiegen und ich habe zu ihm gesagt, da wissen wir aber beide, wer hier schuld sind. Und der andere sagt, allerdings.
Ja, okay.
Ja. Ja. Also von dem her, manchmal ist es nicht mal eine Frage des Beweisrechts, sondern nur der Kommunikation. Ne?
Ja, aber das ist sehr putzig, finde ich. Ja. Tatsächlich. Ja.
Also fand ich witzig. Also die gute Beteiligte fand nicht witzig, aber für mich war es witzig.
Nee, aber wir können ja jetzt sagen, ja.
Genau.
Ja. Hätte man genau hingehört, hätte man es wahrscheinlich verstehen können, dass es ein Missverständnis ist.
Also wir haben einen Sachverständigen gebraucht und der hat tatsächlich ermittelt, dass der Motorradfahrer seinen Fahrweg verlassen hat und dem Auto in die Quere gekommen ist. Ja. Älterer Motorradfahrer, wenig Übung, kann passieren. Zum Glück ist nur Blechschaden gewesen, sonst war nichts weiter schlimm. In dem Fall konnten wir es aufklären, aber es gibt natürlich auch genügend Fälle, wo man es nicht aufklären kann. Und das ist dann das, wo es interessant wird. Das Gericht muss ja trotzdem zu einer Entscheidung kommen. Also wenn jetzt der Sachverständige sagt, keine Ahnung, ja, kann das Gericht dann nicht sagen, ja, okay, dann hören wir halt auf, sondern das Gericht muss ja eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann nicht sein 50-50, wir wissen nicht, wer es war.
Ja.
Sondern das Gericht muss sagen, also der eine haftet oder er haftet nicht, ja. Und das geht nach Beweislastregeln. Die bekannteste Beweislastregel ist natürlich im Strafrecht, in dubio pro reo. Wenn ich es dem Angeklagten nicht nachweisen kann, kann ich ihn nicht verurteilen. Aber im Zivilrecht gibt es die Beweislast ganz grundsätzlich. Jeder muss das beweisen, was für ihn günstig ist. Also wenn ich sage, ich kriege von dem 100 Euro, dann muss ich beweisen, ich habe dem 100 Euro geliehen und der hat auch versprochen, es zurückzuzahlen. Ja. Und wenn ich es nicht beweisen kann, dann kriege ich die 100 Euro halt nicht. Selbst wenn es wahrscheinlich ist, aber der Richter muss überzeugt sein, dass ich diesen Anspruch habe.
Der muss beweisen, was für ihn günstig wäre.
Genau. Wenn man das Gesetz aufmerksam liest, sind manchmal ganz schräge Formulierungen drin. Also zum Beispiel, manchmal heißt es ja auch, es sei denn, ja, dann heißt es praktisch, der Normalfall, von dem das Gesetz ausgeht, ist Gegenteil. Ja. Also zum Beispiel im Zivilrecht ist so, ich bin grundsätzlich für alles verantwortlich, wenn ich einen Vertrag geschlossen habe, dass es klappt. Und wenn ich sage, aber ich konnte doch gar nichts dafür, dann muss nicht mein Auftraggeber sozusagen mein Verschulden beweisen, sondern ich muss beweisen, dass ich nichts dafür konnte, ja, dass irgendjemand anderes dann schuld war. Ja. Manchmal gibt es auch kleine Hilfestellungen, sogenannte Anscheinsbeweise. Wenn was typischerweise so und so läuft und typischerweise einer dann schon schuld ist, dann geht man zunächst mal davon aus, dass es so war. Klassiker der Auffahrunfall, ja, du kennst ja das Sprichwort, wenn es hinten scheppert, klingelt vorne die Kasse. Ja. Zu Deutsch, wer auffährt, ist schuld. Und das ist ein Anscheinsbeweis, weil normalerweise fährt man nur auf, wenn man zu nah drauf war, zu schnell oder unaufmerksam. Ja. Alles drei sind Fehler von dem, der hinten fährt, weil ich muss immer genug Abstand halten zum Auffahren. Ja. Aber natürlich gibt es davon Ausnahmen, wenn ich nicht beweisen kann, dass eben nicht der typische Ablauf war. Klassiker, der vorne macht grundlos eine Vollbremsung. Ja. Damit muss ich nicht rechnen. Dann bin ich hinten nicht automatisch schuld.
Genau, ist manchmal dann natürlich recht knifflig, ne?
Ja.
Weil ja man eben den atypischen Verlauf darlegen muss. Was du vorhin noch angesprochen hattest, dieses gilt als, nennt man auch Fiktion. Also genau. Das hast du auch in vielen Bereichen. Ne? Da wird dann quasi einfach unterstellt, das war so.
Gesetzliche Fiktion, die einfach sagen, so ist es, Punkt. Ja. Also wenn was
hat man manchmal so im Bereich Zustellung oder so.
Genau.
Genau, also das sind so ein paar Sonderfälle und die Grundkonstellation haben wir erklärt. Und dann gibt es aber das hatten wir schon mal angesprochen, das ist so ein bisschen für die Nerds, Beweislastumkehr.
Genau. Und die kleine Schwester der Beweislastumkehr, die Darlegungslast.
Stimmt. Schafft also man halt nicht mehr.
Ja, das wäre eine extra Folge für die Nerds, aber das ist ja eigentlich total spannend. Geht es um Themen wie Arzthaftung und sowas.
Na komm, ein kleines Beispiel.
Also, wenn ich nach der OP aufwache und ich fühle mich nicht gesund, sondern sehr, sehr krank, ja, und denke, Moment, da ist doch was schief gelaufen. Und jetzt gehe ich zu Gericht und sage, da muss ein OP-Fehler passiert sein. Und jetzt müsste ich ja beweisen, in der OP ist ein Fehler gemacht worden. Kleiner Haken, ich lag in Vollnarkose. Ich habe nicht mitgearbeitet. Mhm. Ja? Und das ist ja das Typische. Und es ist auch so, ich kenne die Abläufe nicht. Ja? Ich weiß gar nicht, wer hat mich operiert. Ich war ja im Tiefschlaf. Ja? Es kann ja sein, da steht, was weiß ich, mich hat der Dr. so und so aufgeklärt, aber Frau Dr. so und so hat mich operiert. Das weiß ich ja nicht. Und deshalb gibt es in solchen Fällen, wo ich typischerweise keinen Einblick habe in die Abläufe, muss der andere erklären, was genau war. Ja? Also jetzt Beispiel OP, das muss dokumentiert werden. Wer hat operiert?
Genau.
Über was wurde aufgeklärt? Was war der Ablauf der OP? Was wurde der Reihe nach gemacht? Und so weiter. Und wenn das ordentlich dokumentiert ist, dann wird von diesem Sachverhalt ausgegangen, bis ich ihn widerlegen kann. Ja? Und wenn jetzt auf der Basis dessen zweifelhaft bleibt, ob hier ein Fehler passiert ist, dann habe ich immer noch die Beweislast als Patient. Das heißt, der Zweifel geht nicht zulasten der Klinik oder des Arztes, der Zweifel geht zulasten des Patienten. Aber die Klinik muss sozusagen die Tatsachen so weit vortragen, dass ich überhaupt eine Chance habe, irgendwas zu beweisen. Ja? Und das ist so diese Darlegungslast, ja, und die Dokumentationspflicht und so weiter, war früher eine Rechtsprechungsrecht, ist mittlerweile im BGB in den 630 fortfolgenden auch ausdrücklich so niedergeschrieben, weil es wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja. Und
ist es, davon hängt am Ende ganz vieles ab.
Ja, also nicht nur das Schicksal des Betroffenen, ja, also ein medizinischer Fehler kann ja wirklich das ganze Leben verändern, sondern davon hängen auch sehr, sehr hohe Ansprüche ab. Ja.
So ist es. Und die weiteren Nerd-Einzelheiten, die machen wir dann irgendwann anders, Jörg.
Genau.
Bis dahin.
Bis zu den Nerds. Ciao.
Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.